letztendlich haben wir eben in dem Punkt für die LehrerInnen, die natürlich auch begleitend dabei saßen, sehr unorthodox angefangen und haben erstmal einen Spaziergang zusammen gemacht. Ne? Also einfach, um ins Gespräch zu kommen, und in der Bewegung passieren ja eh auch immer gute Ideen. Also geht's mir auch auf dem Fahrrad beim Laufen. Ne? Also wenn man irgendwo sitzt und auf den Text wartet, da kann man lange warten. Ne? Also es gibt diesen schönen Satz, den finde ich toll. Inspiration ist wie eine Katze. Wenn man sie ruft, kommt sie nicht.
Hallo und herzlich willkommen zur 79. Folge von Mehr als Töne. Schön, dass du wieder dabei bist. Diese Folge wurde in der Dresdner Neustadt, genauer gesagt in Karl Neukaufs mobilem Zuhause und meinem Lübecker Wohnzimmer aufgezeichnet. Denn Karl befindet sich nahezu permanent on the road. Wir sprechen über eine der schönsten Tätigkeiten, die es gibt. Das Songwriting. Allein und mit anderen. Karl ist hauptberuflich Musiker und in Berlin gemeldet. Sein erstes Album erschien 2010 und sein fünftes Album Kaleidoscope wird am 12. Oktober erscheinen. Und wenn es sich zwischen dem Touren ergibt, arbeitet Karl in Berlin im Rahmen von Songwriting-Workshops auch mit Jugendlichen zusammen. In dieser Folge erzählt er, wie er mit Jugendlichen gearbeitet hat, die nach den Corona-Lockdowns ihre Erfahrungen aus dieser Zeit in eigenen Songs zum Ausdruck gebracht haben. Er verrät auch, wie seine eigenen Songs entstehen und was ihm in Bezug auf das Songwriting wichtig ist.
Die Schnecke tanzt, dreckige Scheiben, Plexiglas oder Glasbaustein ließen sich vermeiden, aber können Schnecken gut leiden. Schnecken, die sich staubig knistern drehen, erzählen uns ihr sinistres Nichtverstehen. Weberknecht, Igelbürger, Elektrozaun.
Karl, schön, dass wir heute hier miteinander sprechen per Zoom. Ich freue mich total.
Ja, ich freue mich auch.
Und du bist ja Musiker, verdienst damit dein Geld und machst unterschiedlichste Dinge, ganz verschiedene Projekte. Und heute soll es ja, so in erster Linie um Songwriting gehen. Und da würde mich einfach mal interessieren, was ist für dich das Besondere am Songwriting? Was magst du daran besonders?
Ja, ich glaube, das Songwriting hat ja zwei Ebenen, also Text und Musik. Und ich glaube, das Schöne ist, dass gerade das in beiden Fällen alles, was einem so durch die Birne schießt, man das verarbeiten kann. Also sei es textlich was quasi, sei es die aktuelle Politik oder sei es der Gefühlszustand des Moments oder egal was, oder wenn man über Schnecken auf Straßen singen will oder über, weiß ich, für bescheuerte Themen, kannst ja alles machen. Und bei der Musik natürlich auf eine Art auch. Ne? Also alles, was man irgendwie in den Fingern hat, sei es auf der Gitarre oder am Klavier oder selbst wenn man auf dem Fahrrad durch die Gegend dübelt und man hat irgendeine Melodie in der Birne, du kannst es alles irgendwie verwursten. Also ein unheimlich kreativer und dankbarer Job. Also das finde ich das Tolle. Also man kann irgendwie alles einfließen lassen.
Jetzt hast du schon die Schnecke erwähnt und ich habe mich direkt an den Song erinnert. Ich weiß, welchen du meinst. Schneckentanz.
Genau.
Und als ich den damals vor langer Zeit in Berlin gehört habe, fand ich den auch witzig und mochte den damals total. Ja, wie war denn da der Start für diesen Song? Weißt du das noch?
Der Start war eigentlich, also ich bin durch so eine Kleingartenkolonie in Berlin gelaufen und die hieß Kleingartenkolonie Einsamkeit.
Oh je.
So, das war auch einen sehr bezeichnenden Namen. Ja. Für eine Kleingartenkolonie finde. Und da war so ein Typ mit so einer riesigen Wumme irgendwie, der da irgendwie auf die Gegend schoss und ballerte.
Mit einem Gewehr?
Und ich sah immer nur, ja, und ich sah quasi, wie so vor so einer Glasbausteinwand von so einem alten Häuschen da irgendwie immer Sachen so hochhüpften irgendwie. Und ich dachte so, was ist denn, was ist das so? Ne? Und dachte, ich frage den Typ mal, was der da so macht. Und der meint eben, ja, der schießt auf Nacktschnecken. Und ich dachte so, na, das kann ja irgendwie nicht sein. Also die Disziplin kannte ich bisher von Olympia irgendwie nicht, so ein Nacktschnecken-Weitschuss. Und, ja. Und er meinte, na, er hat alles probiert und er kommt einfach gegen diese Scheißschnecken nicht an im Garten. Die fressen ihm alles ab. Und da dachte ich so, ja, ich meine, das ist eigentlich ein geiles Thema. Und hatte zuerst überlegt, so ein Requiem über eine Schnecke zu schreiben, also aus der Sicht einer Schnecke. Weil ich dachte, man könnte so ein bisschen an die Tradition von Bach und Brahms mit Requiem und Mozart so anknüpfen.
Ja, ja. Und die Schnecke kurz vorm Tod, das passt natürlich auch.
Genau, also so ein Dies Irae der Schnecke quasi. Ne? Und dachte so, boah, man wäre auch sofort in dieser Tradition dann drin. Ne? Stell dir mal vor, also man wäre so Bach, Brahms, Mahler, Neukauf. Ne? Also was ist das für eine Linie auf einmal? Ist, ne? Und irgendwann dachte ich mir, aber das Thema ist vielleicht doch ein bisschen irgendwie zu traurig und vielleicht sollte man das Ding so ein bisschen fröhlicher aufarbeiten und einfach Schnecken im Kontext ihrer sozusagen Gesellschaft das Ding angehen. Und so kam eben so ein bisschen so die fröhliche Variante, die Freunde und Feinde einer Schnecke. Und das Ding hieß dann eben Schneckentanz, ja. Weil Schnecken ja bekanntermaßen auch sehr gute TänzerInnen sind. Also wenn man die aufnimmt, Kamera und man lässt das Video dann in fünffacher Geschwindigkeit abspielen, sind die eigentlich sehr smooth in ihren Bewegungen so. Also das war eben so ein Thema, was natürlich vollkommen unpopulär und strange ist. Ne? Aber du kannst eben einen Song aus so einem Thema machen. Also, oder ich finde, es ist ein schönes Beispiel, man kann einfach aus allen Themen oder auch Nicht-Themen einen Song ballern. So, ne?
Und wie ist der Prozess dann bei dir? Es dauert wahrscheinlich unterschiedlich lang, bis dann so Songs fertig sind. Und du hast wahrscheinlich unterschiedliche Vorgehensweisen oder täusche ich mich da? Und es ist immer doch ähnlich.
Nee, ich glaube, das ist so zwischen 10 Minuten und 10 Jahren, würde ich fast sagen. Also ich habe immer noch Songs oder Songideen, sei es musikalisch wie auch textlich, die ich seit Anfang 20 habe und immer noch denke, boah, das ist der Hammer, aber ich komme einfach nicht richtig weiter. So, ne? Oder immer wieder nur so peu à peu. Und dann gibt es Songs, die schreiben sich ganz, ganz schnell, Text und Musik, die sind wirklich in 10, 15 Minuten fertig. Und andere, ja, ich meine, im Schnitt ist so, ach, ist schwierig zu sagen, aber wenn eine Idee da ist und, also die Idee ist immer so der Anfang, also ich vergleiche es mal gerne mit abends und morgens, ne? Also beim Rotwein hat man die geile Idee, man soll sie aber noch nicht aufnehmen, am besten. Oder man kann sie schon aufnehmen, dass man sie nicht vergisst. Aber was man beim Rotwein geil findet, dann kommt immer so die harte Prüfung beim Kaffee am Morgen. So, und in der Regel beginnt da auch so die Feinarbeit, dass man dann das Ding quasi ausarbeitet. Ne? Und wenn man das so rechnet, sind die Dinger meistens schon so in 8 bis 10 Stunden irgendwann fertig oder auf einem Stand, wo ich sage, ja, jetzt kann ich sie aufnehmen. Aber wie gesagt, die Extreme sind da in der Kürze und in der Länge auch für die flexibel.
Das klingt wie nach einem Arbeitstag from 9 to 5.
So ungefähr. Ich meine, die große Frage ist ja immer, wann ist ein Song fertig? Mhm. Also ich meine, ich kenne es jetzt auch mit den neuen Songs von der Platte und ich würde sagen, ja, es ist ein Stand, der ist so zu 95%, dass ich die Dinger rauslassen kann. Aber ich weiß noch immer den Moment, wenn so Lieder mal, weiß ich, im Deutschlandfunk oder so laufen und ich höre es dann im Radio zufälligerweise und ich denke jedes Mal, Mensch, sei es die Ecke, hättest du besser mischen können, da hättest du jetzt noch einen besseren Reim, da hättest du noch eine bessere Pointe, weiß ich, der G-Moll-Akkord, Mensch, hättest du da mal einen B7 reingeknallt, wäre es noch geiler. Also wie gesagt, wann ist ein Song wirklich fertig? Wahrscheinlich nie.
Ja, die Selbstkritik kenne ich sehr gut und ich glaube, sehr viele andere Leute auch. Und
ja.
Das hören ja andere überhaupt nicht, wie kritisch du selber bist. So ist es ja meistens.
Ist ja auch gut. Ne? Also, und gibt ja auch Beispiele von prominenten KollegInnen, die das ähnlich hören oder die eigenes Zeug nie anhören können. Also, und ich kann das sehr gut verstehen. Also ich höre mein Zeug auch nie wieder. Man hört es ja, wenn man es produziert und mischt, so, so oft. Weiß ich, 87 Mal hörst du die Nummer und irgendwann kannst du den Scheiß auch nicht mehr hören. Ja, und dann raus damit und ich schmeiß mir die Platte nie mehr an. Also.
Und du produzierst ja auch alles selber, glaube ich, oder sehr viel.
Ja.
Das heißt, du schreibst gar nicht so viel auf, so wie früher, oder?
Du meinst so Noten und Text aufschreiben?
Ja, genau. Also Noten habe ich zum Beispiel noch nie aufgeschrieben, wenn ich einen Song geschrieben habe, bin ich noch nie auf die Idee gekommen, weil ich dachte, wozu? Aber hast du vielleicht früher auch gemacht?
Was ich schon aufschreibe, sind so Akkordsymbole einfach, dass ich mir so ein bisschen das merken kann einfach. Ne? Also letztendlich schreibe ich auch für die BandkollegInnen so Leadsheets. So, ne? Also,
genau.
Aber natürlich, klar, also wie es genau in den Fingern lag, also es ist beim Klavier eher als bei der Gitarre. Also weiß ich, so wenn man an Randy Newman denkt, würde ich jede Note so im Schubertschen Sinne so ihren Sinn hat. Das Voicing, wie man so schön sagt. Also das schreibe ich natürlich nicht auf. Und in manchen Fällen denke ich, so sollte ich tun. Weil wenn ich manchmal noch ein Lied von, weiß ich, 2012 live wieder spielen will, die Akkorde weiß ich noch, aber wie es genau ging, naja, da wird es dann so ein bisschen frei, sagen wir so.
Und du hast mir auch erzählt, und das ist auch der Grund, warum ich dich in den Podcast eingeladen habe, dass du auch mit Jugendlichen schon hin und wieder so Songwriting-Kurse gemacht hast. Und das sind ja dann junge Leute, die so mit ganz unterschiedlichen Fähigkeiten reinkommen. Und das ist ja eine totale Herausforderung. Ich meine, du hast keine Didaktik studiert oder Pädagogik und hast da, glaube ich, so deinen eigenen Weg irgendwie dir, bist dir den ergangen vielleicht. Und mich interessiert einfach, was ist dir da wichtig, wenn du mit Jugendlichen sowas machst?
Ich glaube, das grundsätzliche Ding, also klar, Pädagogik hat man in der Theorie wenig Ahnung von. In der Praxis weiß ich einfach, welche Lehrer oder auch welche Profs ich gut fand und was die gemacht haben und wie. So, ne? Also so ähnlich wie natürlich habe ich auch nie Schlagzeug gelernt, aber ich wusste so, Charlie Watts finde ich einen geilen Trommler, also gucke ich mal, wie der es macht und ich versuche es irgendwie auch so hinzukriegen. Und so war es letztlich eigentlich bei den Kursen auch. Also man hat man so eine Gang von unterschiedlich 15 bis 25 SchülerInnen. Also nehmen wir jetzt mal einen Kurs, der war im FEZ gewesen, direkt nach der Pandemie. Und darum ging es eben so, die Pandemie zu verarbeiten. Wie kriegt man das irgendwie gebacken, dass man das irgendwie in irgendeine Art von Songs oder Kreativität eben quasi so reinbaut. Naja, und ach, letztendlich haben wir eben in dem Punkt für die LehrerInnen, die natürlich auch begleitend dabei saßen, sehr unorthodox angefangen und haben erstmal einen Spaziergang zusammen gemacht, ne? Also einfach, um ins Gespräch zu kommen und ja. In der Bewegung passieren ja auch immer gute Ideen. Also geht's mir auch auf dem Fahrrad beim Laufen, ne? Also wenn man irgendwo sitzt und auf den Text wartet, da kann man lange warten, ne? Also es gibt diesen schönen Satz, den finde ich toll. Inspiration ist wie eine Katze. Wenn man sie ruft, kommt sie nicht, ne? Und das finde ich trifft's gut. Und ja, sind wir schon so spazieren gegangen und ich habe einfach so ein paar Aufgabenstellungen gesagt, ne? Also einfach alles merken, was euch in die Birne schießt, was waren so das Geilste, was war so das Beschissenste an der Zeit und einfach so ein paar Fragestellungen. Und dann waren wir nach einer Stunde fertig.
Also seid ihr mit 20 Leuten da durch die Wuhlheide gegangen?
Ja.
Und jeder sollte einfach nachdenken für sich?
Und die Aufgabe war, also wir laufen vollkommen still, jeder für sich. Und jeder quasi versucht, in sich zu gehen und was ihn so beschäftigt hat oder auch jetzt gerade beschäftigt. Und das eben so versuchen, also natürlich, wie man das eben mit so, wie alt waren die, 13 bis 15 so. Also was man eben quasi schafft, dass sie das irgendwie merken und das auf jeden Fall hinterher, naja, 3-4 Sätze aufs Papier bringen. Das war so meine Idee, dass man einfach so eine Grundlage hat, so, ne. Und ja, dann kam man zurück und saß wieder im Raum und ich habe nur so gefragt, und will denn jemand von euch anfangen, weil sich entweder mit Schreiben an die Tafel oder auf dem Papier oder also öffentlich sozusagen sagen. Und es war erstaunlich, irgendwie 20 Finger gingen sofort nach oben. Und ich dachte so, krass.
Krass.
Ja, ich dachte, jetzt cool. Muss man irgendwie ewig, naja, wer will da anfangen, ne? Marvin, ja. Hast du Bock? So, ne? Also, ja. Und das ist immer das Beschissenste, wenn man da einen aufrufen muss, ne? Weil entweder ist es genannt oder es ist eh der Streber, wo alle sagen, ach klar, der muss es ja wieder machen. So, ne? Und, aber die waren irgendwie alle tatsächlich, hatten was zu dem Thema zu sagen, weil es natürlich auch alle erlebt haben. Das ist natürlich eine geile Basis gewesen. Und, nö, da haben wir erstmal so eine, und daraus wurde letztendlich so eine Talkrunde erstmal, dass wir eine Stunde gequatscht haben über die ganzen Einfälle und Inspirationen. Und dann haben wir das ein bisschen sortiert und dann haben die letztendlich einfach drauf losgeschrieben. Und ich habe einfach, also da war es gar kein richtiges Zeitfenster, sondern so eher die Zeit, die wir brauchen, machen wollen. Wenn jemand fertig ist, konnte er auch wieder rausgehen und Pause machen. Also nicht so dieses, wir müssen jetzt von 9 to 5 da was aufs Papier bringen, weil das sind alle Sachen, die, ich glaube, bei der Art von Arbeit weniger funktionieren, glaube ich. Also, weil es ist ja eben da nicht mathematisch, wo man irgendeine Formel lernen muss, sondern man muss einfach letztendlich lernen, so die Birne und den Geist irgendwie auf Vordermann zu bringen und dass man das irgendwie rauslassen und filtrieren kann. So.
Und haben Sie dann einzelne Songs geschrieben?
Unterschiedlich. Also da sieht man auch wieder so die verschiedenen Arten, wie Menschen letztendlich ticken. Also es gibt eher so die Gruppenarbeiter. Es gab so eine Vierer-Gang von Mädels, die wollte sofort zusammenschreiben. Das war klar, die waren also so ein bisschen wie Spice Girls Deluxe irgendwie. Also man wusste so sofort, wo da der Hase lang hoppelt. Und dann gab es andere, die wollten zu zweit schreiben und ganz viele auch alleine. Und klar, alleine waren meistens so eher die Personal Lyrics, sag ich mal. Und die Vierergänge hat eh was Lustiges geschrieben. Also klar, so Pointen und Witze klappt natürlich in der Gruppe gut, weil man die sofort gegenseitig testen kann. Der eine sagt, boah, ist voll geil, der andere sagt, nee, geht gar nicht. Mhm. Ne? Und bei Gefühlen ist das ja schwieriger. Also Marvin weiß ja nicht, was Ronny für ein Gefühl hatte. So, ne? Also die Sachen haben dann allein gut funktioniert, ne? Und ja, dann waren
aber die, haben die auch über ihre Gefühle tatsächlich geredet? Weil das finde ich auch interessant. So, haben sie sich getraut dann mit dir und vor der Gruppe?
Ich sag mal, wie eben in der schwierigen Phase 13- bis 15-Jährige über ihre Gefühle quatschen können. So, aber also es war meistens eher, also die Texte waren dann fertig und dann habe ich immer so gefragt, also wenn ihr Ideen für Songs habt, könnt ihr zu mir kommen oder welche Musikrichtung so. Und ich saß dann eben so, hatte so ein Klavier gehabt und eine Gitarre und wie man quasi dann das in der Musik umbaut. Und die konnten alle tatsächlich irgend so kroppen, ein paar Akkorde kloppen irgendwie auf dem Klavier oder auf der Gitarre oder hatten Groove irgendwie parat. Und auch wenn es nur vom Hören war, also. Und dann haben wir eben das versucht so zusammenzubauen. Und in den Einzelgesprächen, klar, da wurde dann schon mal gesagt, was die Zeilen so den jeweiligen Menschen bedeuten. So, ja. Aber da waren die wirklich sehr, sehr offen. Ja.
Cool. Vielleicht aber auch, weil du natürlich für sie so eine neue Person warst und halt ein echter Songwriter. Und es ist natürlich in der Schule anders mit den LehrerInnen unter Umständen. Aber es kommt auch einfach auf die Beziehung drauf an, die man hat. Also das kann man nicht pauschal sagen. Aber die LehrerInnen waren ja auch mit da, ne? Und haben die auch Songs geschrieben? Hätten sie ja die Chance gehabt, auch mitzumachen einfach.
Bei dem Workshop haben die keine Songs geschrieben tatsächlich. Nee, also die waren eher so als BetreuerInnen oder BeobachterInnen quasi da. Also es war anfangs mit den Lehrern gar nicht so leicht, weil die kennen natürlich eine andere Arbeitsweise aus der Schule, was ich auch verstehen kann. Ne? Aber wir hatten eben wirklich so alle Stunde eine Pause für 10 Minuten gemacht einfach. Weil auch nach dem schönen Motto, in die Pause klafft der Geist. Und die fanden das unmöglich. Also wir würden doch nur Pause machen. Also die haben sich dann bei mir beschwert. Ne, und haben gesagt, ey, das, so geht das aber nicht. Wir wollen schon was schaffen hier auch. Ich so, ja, deshalb machen wir ja die Pause.
Ja, genau, also sehr gut.
Das konnten die aber irgendwie nicht so richtig verstehen. Also, okay, also bei der Endaufführung dann schon.
Ja.
Weil also wir haben ja dann, also es war angedacht, dass jeder Workshop quasi 10 Minuten was vorführt bei so einer Abschlussveranstaltung im Rahmen von so einem, wie soll man das sagen, Schulfest, sage ich mal, was dann da im Fez stattfand. Naja, wir haben den Rahmen gesprengt mit 35 Minuten, ne, weil wir einfach so viele Songs hatten und wir dachten, okay, ist jetzt unfair, da irgendwelche nicht zu machen. Also haben wir einfach alle, was wir da vorne hatten, denen da rausgehauen. Ne? Und da mussten sie dann, glaube ich, feststellen, naja, okay, es gibt auch, würde ich anders, andere Arbeitsmethoden, die eben auch funktionieren und zum Ergebnis kommen.
Habt ihr euch dann noch drüber unterhalten?
Mit den LehrerInnen?
Ja, genau. Also von Erwachsenem zu Erwachsenem sozusagen.
Nee, das blieb...
Über das, was da so passiert.
Das blieb tatsächlich eher distanziert, aber es gab schon so ein wohlwollendes, ach, das war schon sehr schön, vielen Dank. Also es wurde sozusagen honoriert, aber... Es wurde jetzt nicht, weiß ich, mit großen Tönen, boah, das ist ja toll oder also die andere Arbeitsweise, nee, das nicht, aber hätte ich, aber ich meine, immerhin, wenn sie schon mal nicht Kacke gefunden haben, ist auch schon was wert.
So. Ja, stimmt. Und wie viele Tage wart ihr da zusammen?
Es war eine Woche.
Ja, eine ganze Woche, also 5 Tage, Montag bis Freitag.
Also eigentlich war es Montag bis Donnerstag und Freitag dann die Aufführung und immer so 9 bis 13.30
Uhr. Vormittags.
Was ich auch schon mal super fand, 9 Uhr. Das ist eine super Zeit. Also gerade in der Großstadt, da müssen die Kinder nicht um 5:30 aufstehen, sondern erst um 6:30. Da ist schon eine Stunde mehr Schlaf. Und also gerade bei so kreativen Arbeiten finde ich, also ging mir in der Schule auch schon so. Also wenn man morgens um 8 irgendwie eine Gedichtsinterpretation schreiben sollte, also der Körper ist anwesend, ja. Das schon. Aber der Rest, der hängt noch irgendwo im letzten Traum fest. Ne?
Ja, also. Übrigens steht das auch irgendwie im Koalitionsvertrag von Schleswig-Holstein, angeblich, ich habe es nicht geprüft, dass die Schule hier um 9 Uhr erst anfangen soll. Aber sie haben irgendwie das Vorhaben bis jetzt nicht umgesetzt. Das finde ich auf jeden Fall interessant. Ah. Das wollte ich schon immer mal nachlesen, weil ich würde auch auf jeden Fall dafür plädieren. Und bin ja jetzt auch freier als früher.
Ich glaube, Daniel Günther traue ich das zu, dass wir das
schaffen. Ja, ich weiß gar nicht, wie lange regieren die denn noch? Muss man sie noch mal dran erinnern.
Ich hoffe noch lang, weil ich finde, der Günther ist echt ganz gut, finde ich. Also.
Ja, den mögen die Leute, glaube ich, auch.
Ja. Ja, und vor allen Dingen, ihr habt ja noch nicht mal AfD im Parlament drin, ne? Das ist auch der Hammer.
Ja, es könnte damit zusammenhängen, dass Schleswig-Holstein wohl die glücklichsten Menschen hat, so im Deutschland-Vergleich. Da gab es doch mal so eine Studie.
Die glücklichsten Menschen?
Ja, und dann haben sie keinen Grund, AfD zu wählen. weil sie sind das ja recht zufrieden mit ihrem Leben. Also.
Das ist sehr gut. Ich habe jetzt irgendwo gelesen, dass die glücklichsten Menschen in Kassel wohnen. Ich konnte es nicht. Ich konnte es nicht glauben. Ich meine, ich komme ja aus der Ecke. Also, aber sei ihnen ja gegönnt. Also.
Ja, okay, auch das werde ich nachrecherchieren. Nein,
genau,
mal gucken.
Genau, kommt dann in den Faktencheck alles.
Es stimmt, was Karl sagte. Ich habe es im Nachgang nochmal recherchiert. Das Institut für Demoskopie Allensbach hat tatsächlich zwischen 2021 und 2024 in 40 deutschen Großstädten die EinwohnerInnen zu ihrer Lebenszufriedenheit befragt und die Menschen in Kassel halten sich für die glücklichsten in Großstädten lebenden Menschen. Was die Bundesländer angeht, ist Schleswig-Holstein nach wie vor und zum 11. Mal auf Platz 1 des sogenannten Glücksatlas 2023.
Das klang jetzt alles so easy peasy, was du da mit den Jugendlichen gemacht hast. Jetzt will ich nochmal kritisch nachfragen. Es gab doch bestimmt aber auch Herausforderungen. Gibt's ja eigentlich immer in kreativen Prozessen. Und bist du da auch irgendwie dann mit reingesprungen und hast die unterstützt? Oder haben die das alles tatsächlich selber gemacht?
Ja, tatsächlich, also in dem Fall 90% schon selber. Also ich glaube, letztendlich ist immer die Frage, welches Anführungsstrichen Niveau will man denn haben? Ne, also natürlich waren manche Reime jetzt schon so ein bisschen, wie man in Berlin sagen würde, ein bisschen schnodderig. So, ne? Die waren jetzt nicht, also so ein bisschen Gustav Gasthof-mäßig. Ne? Also, aber für mich geht es da auch nicht um Perfektion, sondern irgendwie, also es muss der Moment und die Atmosphäre, würde ich immer vor die Perfektion stellen. Und deshalb war es für mich fein. Aber natürlich quasi, wenn man zusammengearbeitet hat mit denen, also wenn die so eine Grundidee hatten, ist natürlich immer so die schwierigste, naja, wie kommt man irgendwie in eine Story quasi? Also, oder ganz viele wissen ja schon, was irgendwie erzählen wollen, so grob, können aber nicht sagen, was, so, ne? Und ich meine, da gibt's ja so, aber so wunderbare, wie soll man das sagen, Hilfslinien eigentlich, ne? Also, also weil es gibt diesen schönen Satz von Tom Waits irgendwie, der sagt, ne, jeder gute Song braucht eine Zeit, einen Ort und eine Atmosphäre. So, ne? Also, wenn man weiß, wo das Ding spielt, hat man auf einmal auch ganz viel vor Augen und man kann daraus dann Dinge erzählen. Also wenn man eh schon weiß, was man sagen will, aber wenn man einen Ort und eine Zeit hat und eine Atmosphäre, in der das stattfindet, na, da kommt man eigentlich schon ganz gut weit. So.
Ja, würde ich auch bestätigen aus meiner Erfahrung.
Oder es gibt ja diesen schönen Begegnungen, Udo Jürgens kommt zu Joachim Fuchsberger und hat irgendwie auch so seine ersten Lieder geschrieben, also Musiken geschrieben und sagt dann so, ja, ich weiß nicht, wie ich das sagen soll. Also ich habe hier nur mein Klavier. So, aber mir fehlen die Worte einfach nicht. Mir fallen die Worte nicht ein. So, ne? Und dann sagt Fuchsberger, ja, hast du ja schon genau die erste Linie, ne? Was ich dir sagen will, wurde dann auch der große Hit oder einer der großen Chansons von Udo Jürgens, sagt mein Klavier. So, und dann baut man darauf, also ich finde jetzt die Worte nicht, aber ich habe die Musik. So, ne? Und daraus wurde letztendlich ein toller Text, den Fuchsberger und Jürgens da zusammen geklöppelt haben. Ne? Also einfach auch mit diesem, ich weiß nicht, wie ich es sagen kann oder sagen will, damit auch umzugehen. Das quasi einfach auch zu formulieren. Also das finde ich, fand ich unheimlich schöne Hilfestellung, die Fuchsberger da quasi Udo J. mitgegeben hat.
Ja, dem großen Udo.
Ja, der große Udo.
Einem der großen Udos.
Ja, genau. Ja, ich meine, das Schwierigste ist ja, wenn man einen geilen Satz hat, eher noch einen zweiten guten zu finden.
Ja,
einen dritten und
total.
Vierten. Ne? Also nach dem Motto, so eine Idee ist ja nichts wert, wenn man nichts draus macht. Und dann geht immer die Arbeit los. Ne? Also ein, zwei gute Zeilen hat man eigentlich immer relativ schnell, finde ich. Aber dann geht die Arbeit los, auch noch mehr gute Zeilen zu fabrizieren. Weil eine Hookline, okay, eine Hookline ist wichtig, sauwichtig, aber wenn der Rest kacke ist, naja, dann bringt dir der eine Hookline auch nicht so viel, also wenn man ein gewisses Niveau anstrebt. Ne? Also es gibt natürlich auch Negativbeispiele in einem gewissen Genre in Deutschland, wo das wurscht ist, da reicht ja eine gute Zeile und der Rest ist blub blub, ne? Aber das meinen wir jetzt nicht als Messlatte so.
Und du meintest gerade, wenn die Reime zum Beispiel nicht so cool waren von den Jugendlichen und du so dachtest, ja, könnte man besser machen, da hast du aber dich zurückgehalten und da nichts zu gesagt?
Also wir haben da schon auch drüber gesprochen dann, also wenn es, also alles im Rahmen des Zeitlimits natürlich, ne? Also mit 20, 25 Leuten an 4 Tagen, also so, ich sag mal, der letzte Feinschliff, wenn der nicht eh schon da war, konnte man natürlich nur bedingt die Pfeile ansetzen. Ne? Aber natürlich war es dann schon so, dass ich überlegt habe teilweise, naja, den Reim können wir auch nehmen. Und entweder die haben gesagt, ja super, den nehmen wir. Oder daraufhin haben sie noch andere gefunden, einfach andere Worte noch. Oder eben, nee, das ist jetzt gar nicht meine Sprache, weil das ist ja natürlich eh bei Jugendlichen auch mal. Die haben dann, also wenn dann so Worte, weiß ich, wie creepy und nice und sowas die ganze Zeit kommt, die kenne ich wenig. Und wenn ich die sage, klingt die auch echt wie Opa erzählt vom Krieg irgendwie.
Ja.
Ne? Also da so ein, klar war schon, dass man so ein Mittelmaß irgendwie findet oder so ein Kompromiss letztendlich. Also ein bisschen vielleicht wie so ein Koalitionsvertrag, ne? Also man nähert sich dann von beiden Seiten und wie gesagt, aber das Gute war, dass ich natürlich nicht den ihr Lehrer war letztendlich, ne? Sondern man war eher so auf, ja, also ich habe es auf Augenhöhe gesehen. Also ich habe auch nicht gesagt, ich bin
ja,
hier der
genau.
große Typ, der es weiß, sondern klar, irgendwas weiß ich schon. Ich verdiene damit meine Kohle, aber gerade bei Ideen haben oder Inspirationen haben, da war ich sehr erstaunt, wie viele Ideen so Jugendliche da hatten. Das war toll. Also.
Und hast du denen auch einen Song von dir vorgespielt?
Nee.
Ah, interessant, weil das wäre für mich so auf Augenhöhe arbeiten, dass man auch sagt, also nicht das anderen aufzwängt, aber sie haben dich dann auch nicht gefragt, ne? Aber die wussten ja schon, dass du ein Songwriter bist.
Naja, also irgendwann lief in der Pause down meine Musik, weil sie meinen Namen gegoogelt haben und dann, weiß ich, bei Spotify oder so Zeug gefunden haben. Aber ich finde es mal doof, wenn man irgendwo da reinkommt und dann sagt, ich bin der und der nach dem Motto und hier, das ist das, was ich mache. Das wollte ich extra nicht, weil ich konnte ja von denen auch nichts hören am Anfang. Also, dass sie im Laufe der Zeit sich mit mir beschäftigt haben, sage ich mal, und dann auch Songs von mir anhören, das können die in der Freizeit gerne tun und haben dann auch mir dann, weiß ich, immer gesagt, welches ihr Lieblingslied war oder so. Ne? Also sehr, sehr nett, also wirklich sehr freundlich. Aber nee, das habe ich anfangs überhaupt nicht gemacht, weil das fand ich genau die Augenhöhe nicht zu zeigen. Hier, ich spiele euch mal einen Song von mir vor, so geht's.
Nee, so meinte ich das gar nicht, aber Augenhöhe heißt halt, Augenhöhe heißt für mich ganz vieles und Augenhöhe heißt auch, dass wenn eine Seite sich öffnet und so ihre Emotionen ausdrückt in Songs, dass die andere Seite dann das vielleicht auch machen kann. Also nicht sollte, aber das heißt für mich halt auch Augenhöhe. Weißt du, was ich meine?
Nee, in dem Punkt war es dann eine Augenhöhe, weil es ja letztendlich so immer, wie nennt man das so schön, so eine Collaboration war. Ne? Also die hatten quasi ja die Texte und Musikideen und ich habe das quasi zusammengefügt und so gesehen habe ich auch zusammengearbeitet mit denen.
Stimmt.
Und das würde ich sagen, ist
ja
auch dann Augenhöhe gewesen so. Also.
Und du müsstest glücklicherweise keine Noten geben und so weiter.
Das finde ich aber auch eh schwierig, sowas dann, also sowas sozusagen handwerklich bewerten. Also klar, da könnte man dann, weiß ich, wie gut sind die Reime, wie gut ist das Schema. Aber, also gerade wenn man am Anfang ist und da anfängt, Songs zu schreiben, da sich direkt irgendwie eine Bewertung zu unterziehen, es kann auch nach hinten losgehen, dass jemand dann auf einmal dann wieder zumacht. Ne? Und das,
ja, total.
Nee, es gibt andere genug Dinge, die man bewerten kann und für richtig und falsch sehen kann in der Welt. Also Songs, nee, auf jeden Fall nicht bei Jugendlichen, also würde ich nicht machen. Nee.
Aber das ist ja auch so ein Zwang in der Schule, dem sich viele ausgesetzt sehen und darum habe ich das auch gesagt. Ich habe dich ja gerade auch gefragt, so, ob du denen dann auch gesagt hast, wenn Reim noch nicht so astrein war. Und es gibt ja auch so Momente, wo man dann vielleicht auch Kritik üben möchte, damit etwas besser wird. Und das hat mich einfach interessiert. So, wie bist du damit umgegangen? Und Kritik kann ja auch viel zerstören, aber ich glaube, du hast auch das geschickt gemacht, indem du halt einfach gesagt hast, das könnte man auch so machen. Also einfach was anbieten.
Naja, sozusagen Alternativen aufzeigen, aber nicht unbedingt sagen, also außer ein Reim ist eben, mir fällt natürlich ad hoc jetzt keiner ein, also wirklich Anführungsstrichen beschissen, obwohl, was ist ein beschissener Reim? Ich meine, die haben mir dann natürlich teilweise auch ihre so Hip-Hop-Mucke vorgespielt, die gern hören und ich meine, da sind die Reime schon abenteuerlich, muss man sagen. Ne? Also, und deshalb kann, wenn ich dann sage, mit meiner Art von Musik, also der Reim ist beschissen bei dir, René, aber wenn er mir dann seinen Hero aus Neukölln vorspielt, der aber in meinen Augen komplett beschissen reimt, aber dann wird das ein Missverhältnis, das klappt alles nicht mehr. Ne, das, ich glaube, sowas könnte man dann vielleicht nach einem halben Jahr, wenn man regelmäßig zusammenarbeitet, thematisieren. Aber das ist bei so einem Workshop, da würde ich einfach ganz von absehen. Also, und darum geht es ja auch erstmal nicht. Ne? Also ich finde, das Wichtigste ist ja, und das kann man ja auch auf andere sozusagen Genres übertragen, dass man einfach erstmal kreativ arbeitet. Weil dass man einfach, also die Ideen, glaube ich, die ganz viele Leute in sich tragen, dass man die überhaupt erstmal auf Papier bringt. So, ne, das finde ich erstmal der größte Schritt. Das andere ist dann wirklich so der Feinschliff. Aber erstmal, dass jemand, egal, ob das ein Song ist oder ob man malen will oder Literatur schreiben will, ist ja eigentlich vollkommen wurscht. Aber erstmal diesen Moment, dieses Momentum zu finden, was zu produzieren im besten Sinne. Ich finde, darum soll es ja erstmal gehen. So.
Und das ist, glaube ich, auch das, ja, was so schön daran ist, was du gerade beschrieben hast.
Ja.
Ja, weil man hat es selber geschrieben.
Genau. Und das, und ich glaube, dieser Unterschied von montags um 9 zu freitags um 12 Uhr bei der Aufführung, der ist einfach ein riesengroßer. Ich meine, das ist sehr oft das Schöne bei Workshops, ne? Also, du hast erst eine anonyme Gruppe, also ein bisschen wie auf Klassenfahrt, und dann freitags um 12 denkt man auch, wie schade, dass wir auseinandergehen müssen, am gucken, was wir geschafft haben. So, ne? Also,
ja.
Das ist ja immer ein Riesengap, den man erstmal gar nicht so begreift, dass er entstehen kann, wenn man montags um 9 da sitzt und alle denken, ach du Scheiße, wo sind wir denn hier gelandet? So.
Ja. Ja, schön. Magst du noch was über dein neues Album erzählen?
Vorgestern habe ich es ins Presswerk geschickt, also ist jetzt völlig fertig, jetzt kann ich auch nicht mehr dran drehen. Und sind 10 Songs geworden, da wurde es eigentlich, ich hatte zuerst an ein Doppelding gedacht mit 22, aber dann wurden 12 Lieder nicht so richtig fertig. Und oder auf jeden Fall nicht so fertig, wie ich dachte, boah, ich könnte die echt ruhigen Gewissens rausbringen. Also sie waren einfach so alle so 85% fertig. Also da dachte ich so, okay, was sind so die 10 Perlen? Und dann waren es aber nur 9 und dann dachte ich mal, scheiß ein Track zwischen den ganzen, der fehlt irgendwie noch. Und letztendlich wurde es eine uralte Nummer, ich nehme immer so Demos auf, so einfach aufs Handy so. Und eine Nummer hatte ich genannt Dylanesque 2. Weil ich irgendwann schon mal Dylanesque 1 hatte und deshalb musste ich unter Dylanesque 2 abspeichern. Und das war vom ganzen Flow so eine ganz einfache Dillennummer, ne? Also Down O G, C, G, C, A, Moll, C, bums, fertig. Und das auf einer Walzzither eingespielt und mit so einem englischen Spaghetti-Text. Und dachte ich so, scheiße, genau die Nummer ist der richtige Flow, den es irgendwie braucht.
Ach, es ist ein englischsprachiger Song dann auf deinem Album jetzt.
Naja, und dann dachte ich so, okay, aber den Text kannst du ja nicht nehmen, es geht auch um nichts. Es ist einfach nur so, welche Worte fühlen sich gerade vom Klang gut an. So, also wirklich so, man blubbert vor sich hin. Und dann hatte ich versucht, das Ding neu einzuspielen, aber es kam nie mehr so die Atmosphäre von diesem Demo. Und dachte ich so, scheiße, was machst du denn jetzt? Und dann fiel mir ein, es gibt diese wunderbare KI-App, die Stimme rausrechnet. So. Und dann habe ich die Stimme rausgerechnet, also dann hatte ich quasi wieder einen Instrumentaltrack und habe da dann einen deutschen Text drauf gesungen, der passte. So. Aber das ist ganz komisch, also man hat eigentlich 22 Songs zur Auswahl, aber an dieser einen Stelle, wenn man dann so die 10 Perlen nimmt, will keiner von den anderen passen, weil natürlich so ein bisschen so das grobe Thema der Platte ist schon irgendwie auf eine Art so politisch, also viel politisches Zeug drauf, also das eben in Geschichten verpackt. Und es brauchte genauso einen Track mittendrin, der so eine Leichtigkeit reinbringt. Und da, wie gesagt, da bot sich keiner von den anderen 12 an, sondern es musste diese Dylanesque 2 Demo von Arno Dünnemar sein.
Okay. Das heißt, es sind 9 Downer auf deiner neuen Platte und einen Happy Song.
Nee, die sind schon, die sind auch teilweise in eine flotte Genre verpackt, wie es so schön heißt. Ne? Also es ist schon, weiß ich, es ist Reggae dabei, so eine indische Nummer, weil ich irgendwie so ein sehr großer indischer Kunstmusik-Fan bin, also Ravi und Ananda Shankar, so die beiden Neffen finde ich toll und also man könnte auch sagen, kulturelle Aneignung Deluxe ist in der Musik drin. Ich sehe das ja eher als Hommage, aber ja. Das wäre ein extra Podcast jetzt. Und ne, aber es brauchte eben mittendrin, oder für mich, also weiß ich, wenn ich dir das immer vorspiele, sagst du, ne, warum hast denn du so lange da rumgedaddelt, da hätte es auch was anderes hinsetzen können. Aber für mich braucht es eben an dieser einen Stelle sowas, was eben keiner der anderen 12 Songs bieten konnte.
Ja, klingt super. Und nach einer guten Entscheidung, nicht so ein Doppelalbum zu machen, das ist auch gerade auch so ein bisschen in und viele Alben sind mega lang. Also ich denke jetzt an das neue von Beyoncé oder Taylor Swift, die haben alle so mega viele Tracks da drauf, aber die haben ja auch mega viele SongwriterInnen, machen das ja auch nicht alles alleine. Und ich finde da auch nicht jeden Song so toll. Also da gibt es immer große Qualitätsunterschiede, finde ich.
Total. Ich meine, das ist lustig, ne? Also teilweise, oder auch hier ist Fortuna Ehrenfeld, machen, glaube ich, auch eine Dreifach-Vinyl oder sowas. Aber eigentlich geht es immer nur noch um Single-Tracks oder um auf Playlists kommen. Weil ich meine, wer hört sich heute nach Alben wirklich an? Ne? Das sind ja, also es gibt bestimmt immer welche, aber immer weniger. So, ne? Und ja, ach, und irgendwie, also ich meine, ich kenne es von mir selber, also ich, also die auch irgendwie so eine Geschmacksfrage, aber es gibt wenige Doppel-Vinyl oder Doppelalben, die ich wirklich toll finde. Also auch selbst so ein Wild-Album der Beatles finde ich natürlich als Gesamtwerk toll, aber wann höre ich mir das wirklich mal durch? Und dann picke ich doch meine Lieblingstracks irgendwie raus. Ne? Also deshalb, also ich glaube Exile on Main Street von Stone 72 so als für mich so die Bibel der Popmusik, wo alle verschiedenen Stile, die später in irgendeiner Art und Weise Hits wurden, sind da irgendwie so drin. Ne? Da hast du irgendwie so, weiß ich, dieses Rock'n'Roll, Country, Blues, Reggae, Calypso, Soul, Funk, also da ist alles so angelegt. Aber das ist eines der wenigen Doppelalben, wo ich sage, boah, das ist echt von vorn bis hinten, höre ich mir das an. Ja, die meisten Platten, die ich mag, haben eigentlich 10 Tracks. So wie auch Element of Crime, das schon seit Jahren. Aus guten Gründen, glaube ich, tut.
Ja, glaube ich auch. Und jetzt gehst du bald los on the road mit den neuen Songs. Und da würde mich nochmal interessieren, was ist dir so wichtig bei den Konzerten, wenn du live spielst und auf Leute triffst? Was sollen die da mitnehmen aus deinem Konzert? Was ist dir wichtig?
Ich glaube, erstmal soll es für alle Beteiligten ein guter Abend werden. Das ist natürlich das Grundding. Und dann kann man natürlich vor und während des Konzerts, je nachdem, wo man spielt, natürlich ein bisschen durch die Songs, die man spielt, beeinflussen, wohin die Reise geht. So, ne? Also ich glaube, das Problem hat man in den urbanen Zentren nicht so. Also wenn man jetzt in Bremen oder Hannover oder so spielt, ist das nicht ganz so krass. Aber natürlich je nachdem, und da ist egal wo, aber wenn du so im ländlichen Raum spielst, ist natürlich, wenn man gerade bei politischen Themen, sei es in der Moderation oder sei es bei den Songs, je nachdem, welchen Schwerpunkt du setzt, weiß man natürlich schon, die Diskussion wird hinterher lang am Tresen. Oder eben...
Du diskutierst dann auch mit den Leuten
ja.
Danach?
Ja. Also auch, es kann natürlich passieren, dass man einen Abend so lange diskutiert, dass man am nächsten Konzerttag so müde ist und dann einfach nur Liebeslieder spielt, weil da können sich alle drauf einigen.
Ja,
so, okay. Ne? Also, ja. Da muss man immer so ein bisschen mit dem Energiehaushalt gucken. Ne? Aber natürlich grundsätzlich, also ich versuche die Konzerte immer so zu machen, dass man schon eine Haltung zeigt, aber natürlich die Leute jetzt auch nicht mit dem Hammer zu konfrontieren, weil ich glaube, das kennt man selber, wenn jemand mit dem Zeigefinger kommt, macht man auch erstmal dicht. Ne? Also irgendwie gucken, dass man, ich glaube, letztendlich in den Dialog kommt und mal geht's eben gut und klar, es gab es auch schon, dass Leute dann, weiß ich, beim Konzert nach irgendeinem Song nicht mehr geklatscht haben. Ui. Und dann nach der Pause gegangen sind oder auch nach dem Konzert direkt gegangen sind. Also klar, muss man mit allem rechnen, aber das finde ich auch, das preist man irgendwie auch ein.
Und haben Sie auch schon was auf die Bühne geworfen? Ich denke gerade an die Blues Brothers.
Es flogen noch keine Tomaten so bisher. Nicht, nee.
Aber jetzt, wo ja die Stimmung immer aufgeheizter und krasser wird, wer weiß, was dir bevorsteht. Nein, das wünsche ich dir natürlich nicht, dass das passiert.
Ich hoffe es mal nicht, aber ich kann es dir in einem halben Jahr sagen, ja, was genau. So passiert ist.
Danke fürs Gespräch, Karl.
Sehr gern.
Und alles Gute für deine neue Platte.
Dankeschön.
Am 12. Oktober kommt sie raus und ganz viele tolle Erfahrungen auf deiner Tour mit allen Menschen, die da kommen.
Vielen, vielen Dank. Ja, und danke für die Einladung. Mein Gott, die Zeit verflog ja wie auf dem Bobbycar. Ging ja echt flott.
Ja, ist doch super.
Total. Super.
Gut. Also, ciao.
Tschüss.
Das war die 79. Folge von Mehr als Töne, Musikpädagogik und Gesellschaft. Vielen Dank, lieber Karl, dass du dir zwischendurch die Zeit genommen hast, diese Podcast-Folge mit mir aufzuzeichnen. Wer Karl live erleben möchte, findet die aktuellen Tourdaten auf seiner Website www.karlneukauf.de. Also schau drauf, geh hin und beginn nach dem Konzert vielleicht dein eigenes Gespräch mit ihm an der Bar. Ansonsten freuen wir uns auch über einen Kommentar von dir bei Spotify oder auf dem Blog mehralstöne.podigy.io.
Wenn du mehr zum Songwriting hören willst, scrolle zur Folge mit dem Titel »Ich will nicht dozieren« und dem Gast Julia Hülsmann, die am 8. Dezember 2021 erschienen ist. Ich reise nun bald zum Bundeskongress Musikunterricht nach Kassel und werde mal schauen, wen ich dort vors Mikrofon bekomme. Vielleicht sehen wir uns ja da. Bis dahin wünsche ich dir, wie immer, viel Spaß beim Musikmachen, Hören und Unterrichten.